Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcast. Zu Gast ist, ich habe auf den Knopf gedrückt, ja, Jasmin Johar. Hallo Jasmin.
Hallo.
Ich habe mal ganz frech bei den German Design Graduates eine Biografie von dir geklaut und wir gucken mal, ob das stimmt. Jasmin Johar ist freie Journalistin und Moderatorin. Sie ist spezialisiert auf Themen aus Design und Architektur. Zu ihren Auftraggebern und Geberinnen zählenden Publikumsmedien wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder das Magazin Schöner Wohnen, genauso wie Fachpublikationen, etwa Baunetz, Interior Design oder der Formverlag. Zudem berät sie Unternehmen aus der Designbranche und unterstützt sie bei ihren Corporate Publishing Aktivitäten. Sie war verantwortliche Redakteurin für junges Design bei der Zeitschrift Design Report. Ich habe noch aufgeschrieben, LinkedIn sagt, du bist auch Editor-in-Chief bei Magazin und die Förderung jungen Designs ist dir wichtig. Haut das so hin.
Das ist vollkommen korrekt.
Echt? Okay, cool. Dann wissen wir ja erstmal so ein bisschen, wer du bist. Aber ich frage gleich mal vorher, was ist es? Was ist Editor-in-Chief beim Magazin? Es ist ja nicht das Magazin, dieses DDR-Magazin, sondern es ist ja Magazin der Versandhandel.
Genau, Magazin als Designhändler. Vielleicht auch bekannt mit den Läden in München, in Bonn und in Stuttgart und vor allen Dingen bekannt durch Versandhandel. Und Magazin hat wie viele andere jahrzehntelang einen Katalog aufgelegt und das ist in Zeiten von Online-Shop und Social Media natürlich so ein bisschen ja in Frage gestellt worden. Brauchen wir noch ein Sortiment, was wir ausdrucken? Und man hat gesagt, nein, das brauchen wir nicht, aber wir brauchen oder wir möchten gerne ein Heft, wo wir was über uns erzählen, wo wir was über unsere Produkte erzählen, wo wir auch was über unser Selbstverständnis als Designhändler erzählen und auch als Designproduzent. Magazin hat ja auch eine eigene kleine Produktlinie und ich darf seit einigen Jahren als, ja, auf Englisch Editor-in-Chief, auf Deutsch Redaktionsleiterin das Ganze inhaltlich gestalten. Zusammen mit Magazin, zusammen mit der Grafik- und Branding-Agentur bringen wir einmal im Jahr ein Heft raus, wo man schon auch noch herkömmliches Sortiment findet, wie man das kennt, Produktfotos, Nummern, Größen, Farben, aber auch eine ganze Menge eher journalistische Beiträge.
Also Background-Stories, wie der Container gemacht wird.
Genau, wie der Container gemacht wird. Oder jetzt im nächsten Heft haben wir was über Frauen und Design, weil wir finden, da muss man auch selbstkritisch auf das Unternehmen geblickt, das auch immer sehr männerdominiert war. Da muss man mal ein bisschen mehr Sichtbarkeit den Frauen verschaffen. Ja, also ganz unterschiedliche Themen kreisen alle rund um Design und Architektur und um Magazin.
Mhm. Das führt dir schon in eine, als hättest du hier auf meinen Fragezettel geguckt, also vielleicht auch für euch Zuhörende. Ich habe Jasmin vorhin kurz hier an der Burg, an der Hochschule am Tor begrüßt. Wir kennen uns eigentlich nur aus einem Telefonat. Und das heißt, ich habe das jetzt hier als so ein Blind Date mit so einem Spickzettel vorbereitet. Deswegen meine erste Frage vielleicht an dich. Ich will ja über Designvermittlung sprechen. Also das ist so das, woraus dieser Podcast entstanden ist. Und das ist noch eine Frage, die irgendwie immer wieder virulent ist. Wie machen wir denn das eigentlich? Gestaltung und Gestaltungskompetenz zu vermitteln. Und du machst das anders als ich an der Hochschule durch Publikation. Du machst das, wie wir es gelernt haben, gerade in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung unter anderem, in den vielen Fachmagazinen. Aber auf deine Weise prägst du ein Bild in der Öffentlichkeit davon, was Design ist und sein kann. Meine erste Frage ist, was qualifiziert dich dazu?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe nicht Design studiert. Ich habe Kunstgeschichte studiert und habe auch nicht Design im Kopf gehabt damals während des Studiums, weil dann hätte ich auch nicht Kunstgeschichte studiert, weil alles, was in Richtung Design geht, Kunsthandwerk natürlich als Vorläufer, aber auch Design selber ist in der Kunstgeschichte, zumindest zu meiner Zeit, das mag heute anders sein, absolut unterbelichtet gewesen. Das hat keine große Rolle gespielt. Eher Architektur, da habe ich mich auch beschäftigt damit während des Studiums. Design war eher so ein privates Interesse, einfach eigentlich nur so ein Gucken immer. Also es ist mir halt aufgefallen. Möbel habe ich mir angeguckt, Tapetenmuster sind mir aufgefallen schon als Kind. Also eher, es gab eher so ein Auge dafür. Und dann sind das die Zufälle des Lebens gewesen, die mich tatsächlich dann in diese Richtung gebracht haben, mich mit Design und mit Architektur zu beschäftigen, beruflich, schreibend, vermittelnd.
Weil, aber was ist das für ein Zufall? Also wenn man jetzt mal sieht, so, du hast ja, also du hast, glaube ich, Publikumsmedien war der Begriff bei den German Design Graduates, da rutscht man ja nicht durch Zufall hin. Also was ist das für ein...
Nein, da rutscht man, das ist richtig, da rutscht man nicht durch Zufall hin. Also ich habe schon vor meinem Studium und auch während des Studiums journalistisch gearbeitet, okay, aber überhaupt nicht im Bereich Design und Architektur, sondern eher so, ja, Lokalpresse, ein bisschen Kultur, Kunst, aber überhaupt nicht mit Fokus auf Design und Architektur. Und nach dem Ende des Studiums, ja, bot sich das dann an, über eine Schwangerschaftsvertretung bei Baunetz ID einzusteigen. Ja, das hieß damals Designlines, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und die Freundin, die schon bei Baunetz arbeitete, meinte, na, du hast doch schon geschrieben, journalistisch, du interessierst dich doch dafür, probier das doch mal. Ja, da bin ich dann einfach hängen geblieben und habe mir mehr oder weniger alles, was ich über Design weiß, über die Jahre erarbeitet.
Okay, das Coole ist ja dadurch, dass du es als Journalistin machst, holst du es dir ja natürlich aus einer Vorrecherche, aber ja dann auch immer aus der Nachkommunikation. Du redest ja dann mit den Designerinnen und Designern und den Architektinnen und Architekten. Also das ist ja nochmal eine besondere Form der, also eigentlich die fast schon direkteste Art, an das Wissen zu Design ranzukommen.
Genau, das ist natürlich aber auch eine spezielle Perspektive, ist klar. Also wenn man mit den Machenden redet, dann schaut man natürlich aus der Perspektive der Machenden aufs Design, auf die Produkte, auf die Arbeiten, auf die Projekte. Aber das ist sehr wichtig, genau. Also das ist auch, ja, einer der, das ist fast das größte Vergnügen an diesem Job, weil sicher kein Geheimnis ist, als freie Journalistin, da gibt's besser bezahlte Jobs sozusagen. Also muss es irgendwas anderes geben, was da irgendwie Freude bringt und was einen dabei hält. Und für mich, und ich weiß, das gilt auch für andere KollegInnen, ist es ganz klar, Studiobesuche, Leute treffen, Messen, Festivals, einfach der Kontakt mit den ProtagonistInnen der Szene, auch zu Herstellern fahren, sich Produktionen angucken, in Werkstätten gehen. Diese Perspektive ist ein Privileg, die kann ja nicht jeder einnehmen und die ist auch ein ganz großes Vergnügen, weil man einfach so nah dran ist an den Dingen, die passieren.
Apropos Privileg, du hast ja dadurch auch eine, ich habe mir das hier immer mal wieder so aufgeschrieben, ne? Dass du mit deiner Arbeit kannst du Gates öffnen, aber du kannst auch Gates keepen in gewisser Weise. Wie bewertest du, was Aufmerksamkeit durch dich bekommt?
Ja klar, das ist natürlich die zentrale Frage.
Okay. Ich wollte noch gar nicht so früh mit der zentralen Frage anfangen, aber das ist wahrscheinlich, weil es mir auch so eingekommen ist, ne, dass so, gibt es da Kriterien? Was ist, wie machst du das? Auch weil ich es mich ja auch immer in meiner Lehre frage.
Ja, das ist tatsächlich auch was Außenstehende oft fasziniert an diesem Beruf, weil wir bringen die Leute ja in die Presse, wie man so herkömmlich sagt. Und natürlich treffe ich permanent auch Entscheidungen, bewusste Entscheidungen, aber natürlich auch unbewusste Entscheidungen. Ja, also ich habe für mich persönlich schon eine Agenda. Also die ist seit einigen Jahren ganz klar alles rund ums Stichwort Nachhaltigkeit. Also ich versuche mich da selber zu bilden, weil man muss sich das so vorstellen, ist jemand wie ich, die sowohl in den Fachmedien unterwegs ist, als auch in dem, was man so Publikumsmedien nennt, also was man früher halt so herkömmlich im Kiosk kaufen konnte, was sich eher an Endkundinnen richtet. Da kriegt man wahnsinnig viel Information jeden Tag auf den Tisch in Form von E-Mails hauptsächlich. Und da wird ganz viel Greenwashing natürlich betrieben. Das ist Marketing, das ist Werbung. Das heißt, ich habe schon vor vielen Jahren für mich beschlossen, ich muss da versuchen, möglichst scharf hinzugucken und habe versucht auch zu lernen über Materialien, über Verfahren, mich immer da auf dem Laufenden zu halten und da eben zu gucken, ja, was sind vorbildliche Produkte, was sind Best Cases, welche Firmen versuchen aufrichtig, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Ich meine, alles richtig machen kann man nicht, aber man kann natürlich irgendwie von, ja, man kann eine Mission haben, man kann von der Haltung durchdrungen sein. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, merkt man das relativ schnell, denke ich, wer es ernst meint. Mhm. Und da würde ich immer genauer hinschauen und andere eher nicht so in den Fokus rücken. Das gilt auch, ja, für junge DesignerInnen, für Projekte, die aus Hochschulen kommen. Da versuche ich schon hinzugucken und denke, habe über die Jahre auch so ein bisschen Kompetenz da schon entworfen, das eine oder andere auch zu, als das zu erkennen, was es dann oft ist, nämlich Greenwashing gerade in der Industrie. Das ist ganz klar ein Thema für mich, weil natürlich, muss ich dir ja auch nicht sagen, Design an der Stelle ist, wo eben auch viel schief gehen kann. Also es gibt eine ganze Menge Produkte, die überhaupt nicht zukunftsweisend sind und trotzdem rausgebracht werden. Und da fühle ich mich schon verpflichtet, ein bisschen genauer hinzugucken. Also es ist auf jeden Fall ein Thema.
Und abseits davon, ist, wenn ich mir mal so ins Gedächtnis zurückrufe, ich fand das total gut, dass du so warst für mich wie so ein Schaufenster in die in den Salone, weil du hast das ja für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wie so deren Account übernommen und hast du hingeguckt.
Ja. So, darf ich kurz korrigieren? Bitte. Das ist der Instagram-Account vom Frankfurter Allgemeine Magazin.
Ach, verzeih.
Ja.
Korrigiert.
Ja. Weil ich schreibe auch viel für das gedruckte Magazin, was einmal im Monat in samstags in der Zeitung beiliegt. Ah. Und das sind zwei vollkommen unterschiedliche Redaktionen.
Ach stimmt, genau, das wurde mir auch schon mal gesagt, dass... Ich habe das bei der Süddeutschen mal mitgekriegt, dass genau, das da völlig anders läuft.
Ja, genau, da ist das auch so. Ja.
Und Amelie Klein hat das mal auch im Podcast gesagt, dass, How to Spend It Magazine hatte sie das
genannt. Ja, genau.
Genau, dass die so einen schon fast einen konsumistischen oder, ja, das ist fast schon Lifestyle.
Ja, das ist es auf jeden Fall, genau. Ja. Das ist auch beim FAZ Magazin so, also Design kommt da eher aus der Lifestyle-Perspektive ins Spiel, über Marken, über Produkte, über Persönlichkeiten. Ja. Also für die sind Persönlichkeiten auch sehr wichtig. Aber es ist durchaus, und da muss ich der Redaktion dann hier an der Stelle auch mal Lob,
du musst niemanden kritisieren.
Lob aussprechen. Ja. Ja, konsumistische Perspektive, aber schon sehr differenziert. Also da kann man also immer in der FAZ kann man immer auch im Magazin kritisch schreiben. Man kann auch immer abseitigere Dinge nach vorne holen, wo man findet, die haben eigentlich zu wenig irgendwie Scheinwerferlicht, die sind es aber wert. Also das ist, da ist mehr drin, als es von außen aussieht sozusagen.
Genau, das wäre ja für mich nämlich die Frage. Nochmal zurück auf dieses, oder zurück, also nochmal Fokus auf diese Instagram-Takeover.
Ja.
Und was du da gezeigt hast, auf was du dein Augenmerk gelegt hast. Das war ja alles nicht nur nach einer Nachhaltigkeitsperspektive betrachtet, sondern da geht es ja auch um eine gewisse ästhetische Innovation, um das Neue, das ist Mailand, da geht, was ist denn gerade los?
Ja.
Und mich interessiert wirklich die, oder vielleicht ist es gar nicht so einfach zu benennen, aber vielleicht kriegen wir es im Gespräch raus, wie dieses Neue oder wie du dieses Neue erkennst und vielleicht auch abwägst.
Ja.
Also du hast ja viel gesehen, du hast ja auch vieles gesehen und nicht fotografiert oder fotografiert und nicht gepostet.
Ja.
Also wie gehst denn du da kuratieren vor?
Ja, also Stichwort Agenda, nochmal darauf zurück, Nachhaltigkeit ist auch nur ein Thema. Also Gender ist auch ein Thema, was mich seit Jahren beschäftigt. Also nicht immer so ganz offensichtlich, aber doch immer zuzusehen, Frauen ins Licht zu rücken, die Arbeit von Designerinnen zu featuren, damit da mal ein bisschen mehr ein Gleichgewicht stattfindet, weil das ist in der Branche immer noch überhaupt nicht gegeben. Kann man auch drüber reden, warum. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich mich auch schon seit Jahren beschäftigt, immer wieder. Das heißt nicht, dass ich nicht auch über Designerinnen schreiben würde, über Marken, die von Männern gegründet, über Designer schreiben würde oder über Marken, die von Männern gegründet werden oder so. Überhaupt nicht. Aber ich denke schon, dass es gerade für den Nachwuchs, wir sind ja an einer Hochschule, immer noch an weiblichen Vorbildern mangelt. Und da ist, das ist auch für mich auf jeden Fall ein durchgängiges Thema. Klar, und Innovation, das Neue, ist wahnsinnig schwierig, weil so viel Neues kann es nicht geben die ganze Zeit. Und vieles ist absolut marketinggetrieben. Also man erzählt jetzt, es ist was Neues. Und da falle ich natürlich auch immer wieder drauf rein. Da braucht man ja gar nicht irgendwie so heldenhaft zu tun. Also die Mechanismen des Markts wirken natürlich auch bei mir. Da will ich mich auch gar nicht von freisprechen. Also was mich ästhetisch anspricht, das ist natürlich auch teilweise unbewusst. Ich habe natürlich auch einen Geschmack, so, also, und der hat sich halt irgendwie gebildet über die Jahre, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, ein sehr diffiziles Terrain, wie wir unsere Sehgewohnheiten entwickeln, wie wir unseren Geschmack entwickeln. Ich achte schon drauf, dass die Dinge, also wir haben gerade über Nachhaltigkeit gesprochen, das kann ein Innovationsfaktor sein, wenn ich das Gefühl habe, so, das sind so die Themen, die kommen dann in Mailand bei der Möbelindustrie zum Tragen. Jemand versucht, ja, andere Polstermaterialien zu finden für Sofas, das ist ja ein großes Nachhaltigkeitsthema. Solche Dinge spielen dann schon eine Rolle, also wenn irgendwo versucht wird, innovativ im Material zu sein, neue Fertigungsmethoden irgendwie für die Serie zu adaptieren, dann gibt es natürlich immer auch dieses Moment von, okay, man hat jetzt in den letzten Jahren so viel, ich weiß nicht, weinroten Kord gesehen. Ah, jetzt ist mal eine andere Farbe, ein anderes Material angesagt. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Also so ganz banal Modentrends bilde ich auch bis zum gewissen Grad ab, weil ich finde, dass es dazugehört.
Aber das machst du ja auf eine Art objektiven fast schon wie so ein Reporter, oder? Also so, also nicht Reporter im Sinn von so Carla Kolumna, aber im Sinn von das passiert gerade und du als Fachpublizist oder Fachjournalistin kannst darauf hinweisen, dass das gerade passiert.
Genau.
So, ja. Ohne dass das jetzt ein großer Trendreport nötig ist, sondern okay, hier.
Ja, ich versuche dann auch nicht so eine Influencerinnen-Perspektive zu haben und das alles toll zu finden.
Ah ja, genau. Das ist aber schon mal ein ganz wichtiger. Ah, das ist wirklich gut, dass du das sagst, weil das tust du ja wirklich nicht. Das ist, du spielst ja auch keine Rolle als Person, ne? Wo eine Influencerin, also du stehst selten mit deinem Telefon und so, also das seht ihr jetzt nicht, ihr Hörenden, aber und halb stehst du und sagst, hey, hi, ich bin's, ich.
Ja.
Stehe hier gerade in Mailand, guck mal hier, Aperol und da hinten ist die Barbasso und da kommt, ach, guck mal, da ist ein Name.
Das stimmt. Also ich als Person inszeniere mich nicht so sehr. Tatsächlich spiele ich aber natürlich trotzdem eine Rolle. Also der sozusagen dieser Takeover fürs Magazin, den ich ja schon seit einigen Jahren mache, der ist da eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Weil mittlerweile wissen das natürlich viele Leute, dass ich das mache. Und ob das jetzt die MitarbeiterInnen der PR-Agenturen sind oder auch von den Herstellern, von den Marken, Designer. Ah, bist du wieder für die FAZ unterwegs? Willst du nicht vorbeikommen? Willst du nicht? Also man muss sich das so vorstellen. Wir haben das über die Jahre, das hat sich als ganz praktikabel erwiesen und auch irgendwie gut für die Reichweite. Vieles mache ich in Stories. Das ist dann so ein fortlaufendes Erzählen über die Tage. Erst bin ich hier, dann bin ich da und ach, und dann war ich auch noch da. Und besonders toll ist das. Dann gibt's aber parallel dazu auch Beiträge und die bestehen eigentlich immer aus so einem Karussell mit Porträts. Also ich fotografiere Leute, die ich in Mailand treffe. Das sind natürlich viele DesignerInnen, ja, und Designer, sind aber auch Hersteller oder, ja, also aus diesem ganzen Pool von Protagonisten der Szene picke ich mir die raus, die immer über den Weg laufen oder manchmal gehe ich auch gezielt irgendwo hin, weil ich weiß, da ist jetzt gleich eine Präsentation, da treffe ich dann Designer XY und da machen wir dann an jeden Tag oder mache ich jeden Tag so ein Karussell mit Porträts und ja, da gibt's schon mittlerweile eine Menge Leute, die das wissen und die dann da auch gerne auftauchen wollen und mich da ansprechen. Also auch im Vorhinein schon ansprechen. Das heißt, eine gewisse Rolle spiele ich da schon. Also ich bin schon nicht einfach nur Jasmin Johar, sondern ich bin die Vertreterin der FAZ, das Auge der FAZ in Mailand und das ist was anderes.
Interessant. Warum braucht es Porträts von Designerinnen und Designern? Also Porträts im Sinne von Gesicht zeigen.
Genau, Gesicht zeigen, ja. Der Algorithmus liebt's.
Ah, okay.
Also das ist ganz klar, man überlegt sich, wie bespielt man dieses Medium Instagram? Mhm. Und nur Stories reicht nicht für die Reichweite, ist es klar. Irgendwie, wenn man da Reichweite erzielen will, und ich sag mal so, Design ist jetzt, was die Reichweite des Instagram-Accounts vom FAZ Magazin angeht, nicht das wichtigste Thema. Mhm. Mode machen die ja viel mehr, ja. Ist ja auch ihr Hauptfokus, sage ich mal. Auch von dem Personal, was da arbeitet, von RedakteurInnen. Mode funktioniert natürlich besser, was die Reichweite angeht, ist ja natürlich auch noch prominenter. Aber der Algorithmus belohnt einfach Gesichter.
Ja.
Selfies oder andere Gesichter. Und dann, kleines Selbstlob, bin ich auch für eine Amateurin nicht so schlecht da drin, Leute zu fotografieren.
Also. Okay.
Und dann sind das ganz schöne Porträts. Und ja, so hat sich das so ein bisschen aus dem Doing der letzten Jahre entwickelt. Und ja.
Ja, und ich frage das deswegen, weil es mir natürlich auch um die Frage geht, wie kommuniziert sich Design? Hm. Und Design als ist ja im Ergebnis erstmal objekt- oder prozesshaft. Es geht um die Dinge selbst, deren Gebrauchs- und Erscheinungswerte und eigentlich weniger um die Autorinnen und Autoren dahinter. So, jetzt finde ich es aber interessant, dass du sagst, naja, das sind aber die Algorithmen, die das fordern, ne? Der Markt in gewisser Weise, dass diese Personen aus dem Atelier nach vorne gezogen werden und für ihre Entwürfe einstehen. Das ist alles nichts Neues und das ist natürlich, ich weiß, dass das so ist. Ich finde es aber aus der Perspektive, also aus meiner Perspektive als Lehrende an der Hochschule total interessant, dass das ja eine Realität ist, die schwer zu vermitteln ist in gewisser Weise den Studierenden. Also dieses, ja, du musst schon dann zu sehen sein, nach vorne treten, dich als Person in zumindest dem Rampenlicht anbieten, ob es dich sucht und findet, sei mal dahingestellt, weil ich ja schon versuche eigentlich, nee, es geht um mehr, es geht um Haltung, es geht um Fragen der Nachhaltigkeit und du als Person bist ja kein Künstler, der vorn steht, sondern jemand, der eigentlich serving im Hintergrund agiert und die Dots connected. Ne? Mhm. Und jetzt sagst du aber, ja, das braucht es schon auch irgendwie. Mhm. Ne? Also ist es nicht eigentlich, naja, in gewisser Weise doch unangebracht, die Designer so nach vorn zu stellen. Als Person. Also mir geht es nur um diesen Fakt, ich sage jetzt mal das Wort Person, das ist kein Kult um diese Person, ja. aber schon ein Vehikel, um Design zu kommunizieren, sind die Autorinnen und Autoren dahinter.
Genau, da hast du es jetzt eigentlich schon selbst auf den Punkt gebracht. Das hätte ich jetzt gar nicht besser sagen können. Ja, in der Vermittlung. Man will ja seine Botschaft rüberbringen.
Ja.
Und das muss ja gar nicht eine flache Marketingbotschaft sein, sondern man kann ja wirklich ernsthafte Anliegen, ernsthafte Inhalte vermitteln wollen. Das möchte ich ja auch ganz häufig so. Aber wie funktionieren wir Menschen? Also wir sehen halt gerne Gesichter. Und du hast gerade das Stichwort Haltung genannt. Darüber sprechen wir auch ganz oft in den Redaktionsmeetings mit Magazinen, weil die für sich auch eine Haltung in Anspruch nehmen. Müssen wir jetzt hier nicht diskutieren, was das bedeutet, für ein Unternehmen eine Haltung zu haben, ob das überhaupt geht. Aber das nehmen die auf jeden Fall für sich in Anspruch. Ja, und Haltung ist ja schon eine persönliche Sache. Also Haltung wird ja verkörpert von Personen. Die entscheiden sich, diese Dinge sind mir wichtig, für diese Dinge stehe ich ein, diese Dinge spielen eine Rolle, wenn ich etwas entwerfe. Die haben den Prozess beeinflusst, die haben das Produkt beeinflusst. Gut, wie beglaubige ich eine Haltung für mein Publikum? Und das geht eben auch, nicht nur, aber auch. Das geht natürlich auch über den Entwurf, indem man den abklopft und guckt, hält er, was er verspricht. Das versuche ich natürlich auch immer. Aber das geht natürlich auch über die Person, über die AutorInnen.
Ja, und ich glaube, ich merke gerade, wo wir so drüber sprechen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Produkttest. Also so wie Cats, so Videos, hier, das ist der neue, das neue, ich kann das jetzt nur aus irgendeinem, was ich letztes Mal, dieser neue Synthesizer. Mhm. Und so funktioniert der, guck mal hier, ja. Aber das Kabel ist irgendwie immer locker und hinten, das kann man kaum lesen, wo man den Stecker reinsteckt. Klingt gut, funktioniert aber schlecht. Das ist ja eine andere Art der Berichterstattung als das, was du machst. Ja. Ne? Also das merke ich gerade im, ich will fast den falschen Anspruch an die, an diese Form der Designerzählung an der Stelle. Ne? Und hast du manchmal das Gefühl, aber Teil eines Loops oder Hype-Loops zu sein, wo du, auf dem du ausgesetzt bist? Du sagst ja, ne, der Algorithmus findet das gut, die Menschen finden das gut, aber dass bestimmte, vielleicht weniger publikumswirksame Themen dadurch hinten runterfallen?
Klar, also das passiert ja die ganze Zeit. Also und zum Teil spiele ich da sozusagen mit, weil natürlich Medien, sei es jetzt ein Online-Magazin, gedrucktes Magazin, auch Dinge, die über Social Media passieren, wollen ja auch teilhaben an bestimmten Trends oder Hypes. Das heißt, wenn ich das feature, in welcher Form jetzt auch immer, eher produktorientiert, eher thematisch orientiert, eher personenorientiert, bin ich natürlich Teil von solchen Loops, sich selbst verstärkenden Loops. Mhm. Klar, also reflektiere ich dann auch immer mal wieder, ob mir das jetzt wichtig ist, ob ich das jetzt gut finde, ob das relevant genug ist.
Ja.
Dann gibt es aber auch wieder die Momente, wo ich versuche einfach, und da gibt es ja diesen schönen Ausdruck, ein Thema zu setzen. Also auch einfach mal zu versuchen, ein Thema zu setzen, was jetzt nicht so oben auf der Welle gerade ist, in der Aufmerksamkeit.
Hast du da ein Beispiel?
Ich habe es mir nicht gelungen, das an die Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu verkaufen, aber ich wollte eine Geschichte machen über die Schraube. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, also die sozusagen die Schraube als Kristallisationspunkt eines Prozesses. Wir wollen, dass unsere, also in dem Fall hätte es sich vor allen Dingen um Möbel gedreht und möbelnahe Produkte. Wir wollen, dass die kreislauffähig sind. Wir wollen, dass die reparierbar sind. Also müssen wir Verbindungen schaffen, die wir wieder lösen können.
Ja.
Genau. Das kann man machen, unter anderem über die Schraube. Deswegen habe ich jetzt mal die Schraube so genommen. Man sieht viele sichtbare Verbindungen in den letzten Jahren, weil DesignerInnen sich sozusagen mit dieser ganzen Fragestellung auseinandersetzen. Die müssen vielleicht gar nicht unbedingt sichtbar sein, aber vielleicht will man es auch kommunizieren, dass es kreislauffähig ist. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, wir können es auch kreislauffähig machen, ohne dass man das so vorzeigen muss. Damit geht ja auch eine gewisse Ästhetik einher. Und das wollte ich eigentlich ganz gerne so beschreiben. Ich habe auch schon einen Gesprächspartner im Kopf. Die haben es leider nicht genommen, das Thema. Obwohl es eigentlich eine schöne Sonntagsgeschichte wäre. Also auch so ein bisschen reportagehaft, ein bisschen essayistisch. Aber ich versuche es nochmal oder ich versuche es woanders loszuwerden. Und das ist jetzt überhaupt nichts, was du irgendwo in irgendeinem, in der AD jetzt finden würdest oder so. Also wo so Trends verhandelt werden oder auf Instagram, dass das da so ein Fokus wäre.
Na, das ist ja schon fast ein Metadiskurs irgendwie.
Genau,
so,
genau.
Aber ich bin schon, mich hasste. Also, liebes Magazin, approved, tolle Geschichte. Also gerade, weil du ja auch gesagt hast, ne, dieses, dass es eine formal-ästhetische Komponente hat, die darüber hinaus ja noch ein Anliegen oder eine Haltung kommuniziert.
Ja.
So, und wenn ich die Schraube sehe, dann beschreibt die mir ja auch mich kann man dann halt auch benutzen. Ich bin halt zu sehen und werde nicht als Hilfsmittel versteckt, sondern als tragendes Verbindungselement nach vorne. Gut, und finde ich natürlich, kann man noch weiter drehen, ne? Diese Frage des Relational Designs, dass man Verbindungen, es immer darum geht, Verbindungen zu schaffen, ist die Schraube natürlich toll. Und gleichzeitig finde ich auch geil, was du sagst, dass aber eben so, dass im Design so eine Handwerklichkeit drinsteckt, die so grundlegend Kreislauffähigkeit für sich annimmt, dass darauf geachtet wird, kreislauffähig zu sein, ohne das mit einer plumpen Schraube, was das wie ja eigentlich immer irgendwie ist, kommunizieren zu müssen. Ne? Oh, herrlich. Ne? Ja, okay, aber vielleicht ist es wirklich nischig. Ne? Also kann durchaus...
Ja, aber ja, es ist nischig, aber mein Anspruch ist doch, die Themen, Diskurse, die es gerade gibt, einem, also wenn ich für die FAZ, für die FAS, für die Schöner Wohnen, you name it, schreibe, dann ist ja mein Anliegen, die Diskurse, die Themen, die alle beschäftigen in der Design-Szene, also eigentlich in der Fachwelt weitgehend, einem sozusagen einem Nicht-Fachpublikum, einem Endkundinnenpublikum zu vermitteln. Ja. Das ist eine Aufgabe und das ginge. Also da bin ich fest überzeugt davon, dass man da eine ganze Seite, man muss dann weit unten einsteigen. Also man muss da eine Menge Dinge erklären, die dir vollkommen klar sind, die Studierenden hier an der Hochschule lernen und die sie als Rüstzeug mitnehmen. Das muss man halt alles, das kann man nicht voraussetzen, wie jetzt in einem Fachdiskurs, den ihr vielleicht in einem Symposium an der Hochschule habt. Aber dann ist es möglich. Also ich war letztes Jahr in Mailand bei Forma Fantasma, um über die ein großes Porträt für das FAZ-Magazin zu machen. Mhm. Das ist jetzt im April erschienen und war sogar auf der Titelseite, was auch nicht so oft passiert für Designthemen. Gut, Forma Fantasma, die haben natürlich eine gewisse Relevanz.
Das kann man annehmen.
Aber die haben natürlich die Themen, mit denen die sich beschäftigen und mit denen die auch ihren Status sich erarbeitet haben in der Szene. Das sind alles keine Themen, die ein allgemein interessierter, aber nicht fachlich gebildeter Mensch gleich so versteht. Da muss ich natürlich ganz von vorne anfangen. Was machen die? Was ist bei denen eigentlich Design? Also das kann ein Produkt, ein Möbelstück sein, aber es muss nicht. Es kann auch was ganz anderes sein. Und das muss ich dann natürlich erklären in so einem Porträt.
Aber das ist ganz gut, dass du das sagst. Was machen denn Forma Fantasma an der Stelle richtig, dass sie mit den vielleicht auch sperrigen Themen, Holz oder das mit den Ärzten, The Ore Project, ne, dass die damit in der Branche oder im Game so eine Bedeutung erlangt haben. Mhm. Also, klar sind das ästhetische Produkte, sie wissen sich auch selber zu positionieren, ne, aber aus deiner Perspektive, ich will so ein bisschen zu dem Rüstzeug, von dem du gesprochen hast gerade, ne? Was machen, welches Rüstzeug haben sie, was sie vielleicht auch gut nutzen?
Ja, Ästhetik, du hast gesagt ästhetische Produkte. Mhm. Also alles, was sie machen, nicht nur Produkte, sondern auch das Ausstellungsdesign, ob sie jetzt ihre eigenen Arbeiten präsentieren oder ob sie Ausstellungsdesign für Institutionen machen, für andere, für Themen. Haben jetzt ja gerade wieder fürs Vitra Design Museum ein Ausstellungsdesign gemacht. Ob sie Filme machen, Publikationen, also sie sind, und das habe ich mir von einer ehemaligen Mitarbeiterin versichern lassen, also Perfektionisten und zwar von der härtesten Sorte. Und sie haben eine gewisse Sprache über die Jahre entwickelt. Ich denke, die haben sie natürlich auch nicht gehabt, sondern gefunden, sich erarbeitet. Und sie schaffen das einfach, auch schöne Oberflächen zu erzeugen. Im guten Sinne.
Meinst du Oberflächen so vom Sinn von Schein oder im Sinn von tatsächlich taktilen Qualitäten?
Alles. So Dingen? Also mit schöner Oberfläche meine ich auch einen gut gemachten Film sozusagen. Mhm. Aber natürlich auch die Dinge, die sie anfassen, sehen dann auch gut aus sozusagen. Also sie haben ein Gespür für Attraktivität. Und es muss nicht schön sein, würde ich sagen, so im klassischen Sinne von klassischen Schönheitsidealen. Es kann auch ein bisschen abseitiger sein, aber es ist attraktiv, was sie machen. Mhm. Und das lässt sich natürlich gut kommunizieren. Also Design ist natürlich immer schon nicht erst seit Social Media eine visuelle Disziplin. So. Und wir entscheiden alle, glaube ich, binnen von Sekunden anhand von Bildern, ob wir was gut finden oder nicht. Und es ist, glaube ich, in dieser Welt noch viel stärker als in anderen Disziplinen. Und dann sind sie zugleich... Naja gut, sie sind natürlich als Personen irgendwie auch so, haben sie natürlich Starpotenzial. Das wird auch inszeniert. Wir hatten dann, also ich hatte einen Fotografen dabei Und ja, sie stellen sich sofort in Pose. Es war uns dann zu wenig. Wir mussten sie dann noch so ein bisschen quälen, dass wir vielleicht noch mal eine andere Perspektive rauskitzeln. Also sie sind schon echte Profis, sich hinzustellen und gut auszusehen. Aber mir war es fast ein bisschen wenig. Wir haben sie dann noch mal so ein bisschen woanders hingestellt und so. Und das ist dann tatsächlich auch das nicht das erste Porträt ist das geworden, was das ins Heft geschafft hat. Also da sind selbst geübte Selbstdarsteller, ganz klar. Und dann sind sie aber doch, wenn man eben einsteigt in ihre Prozesse, in ihre Arbeitsweise, ist da schon viel Ernsthaftigkeit und auch viel Selbstzweifel. Also ich habe erst mit beiden geredet, dann musste der Andrea irgendwie in den nächsten Call und dann habe ich noch irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde mit Simone geredet und ganz viel Selbstzweifel. Und dem kommt man dann irgendwann so auf die Spur und das macht das Ganze natürlich schon auch ja bei allem Erfolg und bei aller schöner Oberfläche dann auch interessant darüber hinaus.
Ja, auch in gewisser Weise herrlich.
Ja.
Ja. Jetzt sind die natürlich die... Die sehr, sehr guten Beispiele.
Selbstverständlich, klar. Aber für so ein Magazin nimmt man sich natürlich auch...
No front, ne? Das ist absolut nachvollziehbar. Und ich, wir hatten sie ja auch, ich glaube, ich wollte Folge 50 mit ihnen machen. Dann hat sich das, weil sie die Kuratorin in der Summer School in, am Design Campus in Pilnitz waren. Und dann
genau.
Hin und her und hin und her und hin und her. Das hat das erst ein bisschen gedauert. Aber da habe ich das auch gemerkt, dass... Da steckt echt einiges dahinter. So, und das finde ich fast schon gemein, dass es einerseits so in den Details und in der Arbeit so gut ist und dann ist es aber auch dahinter noch richtig. Also es ist so unfair. Unfair gut. Jetzt haben wir aber das, ich will auf dieses Rüstzeug nochmal hin. Und zwar, wenn man jetzt mal Richtung Starting Designers geht. Menschen, die... also Gestalterinnen und Gestalter, die aus der Hochschule rausgehen und merken, ah, okay, es gibt einen Aufmerksamkeitsmarkt, der da ist. Jetzt sagst du, oder habe ich mir hier auch notiert, ne, dir ist die Förderung jungen Designs wichtig. Wie können denn junge Designerinnen und Designer sich gut innerhalb dieses Aufmerksamkeitsmarktes positionieren? Also welche, wie macht man das früher? Oder wenn ich mich an, also ne, Papa erzählt vom Krieg, da brauchte man eine Website. Jetzt sagt man, ja, okay, jetzt brauchst du einen Instagram-Account, idealerweise mit einem Link zu einer Website. Aber was ist da dahinter? Auch, dass du Interesse an den Arbeiten oder auch an den Geschichten oder sowas bekommst.
Na, erstmal ist die Frage, wo will man hin als junge Designerin, als junger Designer? Es muss sich ja nicht jeder auf diesem Aufmerksamkeitsmarkt bewähren. Wer jetzt zum Beispiel in ein Unternehmen geht, als in einer Angestelltenposition, der muss das ja nicht oder die muss das nicht. Das betrifft ja eigentlich nur einen eher kleineren Kreis, nämlich die, die eben ja in die Selbstständigkeit streben, eventuell auch in die Lehre. Da kann natürlich eine gewisse Profilbildung auch nicht schaden. Oder was wir ja heute auch häufig sehen, GründerInnen, die also Designideen weiterentwickeln zu irgendeiner Art von Unternehmen, Produkt, Dienstleistung, wie auch immer. Das ist ja vermutlich mal eher, widersprich mir, wenn ich falsch liege, der kleinere Teil eurer AbsolventInnen.
Ich glaube, hier bei uns an der Hochschule sind schon viele, die das machen. Also ne, das ist, sagen wir mal so, im gesamten Spektrum der Design-Ausbildung, der Designstudium in Deutschland. Hast du recht? Da ist es eher marginal.
Ja.
Hier bei uns würde ich mal sagen, ist es mehr als im Durchschnitt. So, also wo ich das schon sehe, okay, da wird an Ideen geschraubt, die sind waghalsig und die müssen gesehen werden, die müssen diskutiert werden. Da wollen Leute in die Auseinandersetzung mit ihren Entwürfen gehen. So, deswegen ist wahrscheinlich mein Fokus schon eher bei genau diesen, bei dieser Nische, wie eine super kleine Nische, Und also übelst eng in dieser Nische. Und du weißt, viele Leute, die da drin sich so Schulter an Schulter versuchen, nach vorne zu kabbeln.
Ja, und da sprichst du, glaube ich, schon das Erste an. Also ich glaube, man muss sich dann als junger Mensch schon fragen, auch selbstkritisch oder andere bitten, einen dabei zu unterstützen, ist man dem gewachsen? Also hat man, ja, die Power, ich weiß es nicht, wie ich es benennen soll, hat man das Durchhaltevermögen, hat man auch die Frustrationstoleranz, hat man auch das Sendungsbewusstsein, daraus zu gehen? Mhm. Weil wenn man diese Dinge macht, die ich gerade aufgezählt habe, die Ideen, die waghalsig sind, aber die gesehen werden wollen, dann kann man natürlich verschiedene Wege wählen, dann ist es nie leicht, sondern im Gegenteil sehr anstrengend, sehr mühsam, langwierig und natürlich man bewegt sich in einem Feld mit großer Konkurrenz. Also auch Konkurrenz um Aufmerksamkeit, natürlich auch Konkurrenz um Förderung, Märkte, Stipendien, keine Ahnung, da bin ich nicht die Fachfrau, aber eben auch um Aufmerksamkeit. Es gibt natürlich ganz klar auf Seite der Medien in Anführungsstrichen immer ein vitales Interesse an Neuem und Jungem. Das habe ich auch, weil es einfach auch spannend ist, zu sehen, was bringt unsere Zeit hervor, wer kommt danach, was machen die anders, was sind die Fragen. Also ich bin auch nicht mehr ganz jung und das ist mir eine große Freude, immer wieder das einfach zu erleben und nachzuvollziehen. Aber wenn man diesen Weg geht, dann muss man auch bereit sein, sich selbst da auch mit ins Spiel zu bringen. Also so, dass man sich so ganz zurückzieht hinter ein Werk, ob man jetzt Künstler ist oder Designerin, das ist, glaube ich, dann auch am Ende egal. Man muss sich damit einbringen. Es gibt eine Autorin, es gibt einen Autor und das ist nicht nur einer medialen Erzählweise geschuldet. Ich glaube, das ist total wichtig auch für AuftraggeberInnen oder für, wenn man eine Firma gründet, für InvestorInnen. Also du kannst dich als Person da nie unsichtbar machen, wenn du rausgehst auf diese Felder, die wir beschrieben haben. Und da ist die mediale Aufmerksamkeit ist nur eins von mehreren Themen.
Ja, und ich sehr interessant, weil ich in meiner Frage fast schon ein verkürztes Autorendesignbild hatte, weil klar gibt es immer ab einem bestimmten Punkt auch die Möglichkeit zu sagen, für beispielsweise eine Herstellerfirma, das ist eine Etikette oder ein Prädikat für gut, weil dieser Designer, diese Designerin ein Standing hat. Ne? Ja. Und gleichzeitig sind aber die Designerinnen und Designer aber oft auch in Beziehung mit den Herstellerfirmen und das muss ja klicken.
Genau.
Da muss man ja das Gefühl haben, die Person, mit der könnte ich mir das vorstellen, diesen Prozess von Idee nach Idee, wir machen mal einen Prototypen, wir stehen mal im Werk, wir reden mit dem Marketing, wir fahren auf die Messe und wir reden dann auch nochmal über Geld. Das muss man sich ja auch vorstellen können mit einer Person. Die muss einerseits die Ernsthaftigkeit mitbringen, aber gleichzeitig natürlich auch den Innovationsgrad oder die Power, eine Idee auch in der Struktur, in der festen Struktur, die ein Betrieb eben ist, durchzuhalten. Ne? Also klar muss man in den Kompromiss, aber es ist trotzdem ein, wenn du vorne mit einer spannenden Idee anfängst, die aber nicht durchkriegst, das ist dir auch nicht geholfen. Ne? Und ich glaube, da ist dieser Biss, den man braucht, um so ein bisschen nach vorne zu gehen, schon wichtig, dass der erkennbar ist.
Genau. So. Also Persönlichkeit, würde ich sagen. Persönlichkeit, das ist dann definitiv komplexer als einfach nur so ein Autor, Autorin zu sein, die irgendwie einen guten Namen hat und deswegen engagiert wird. Das passiert die ganze Zeit, da muss man sich keine Illusionen machen. Da gibt es in Deutschland auch ein paar Namen und international sowieso. Möglicherweise sind es aber trotzdem gute Designerinnen und Designer. Das ist auch ganz Prominenz ist so eine ganz heikle Geschichte, muss man immer vorsichtig sein bei der Beurteilung von prominenten Figuren in diesem Feld, finde ich. Aber selbst wenn man nicht besonders prominent ist, braucht man eine Persönlichkeit. Man muss sich sozusagen da darstellen. Und das kann sehr individuell sein. Das ist ja das Schöne an der Branche. Wir reden ja über kreative Menschen. Und diese Kreativität ist ja gefragt. Du musst ja nicht bestimmte Konventionen zwingend erfüllen mit dem, was du machst, mit dem, was du bist, was du darstellst.
Nee, das kann man ja, da ist ja die, genau, Konventionen gibt es da ja in gewisser Weise wenige. Genau. Man sollte jetzt nicht allzu großes Arschloch sein. Ja. Ich glaube, das reicht schon manchmal.
Ja, es ist interessant, dass du das ansprichst, weil ein Grund, warum ich dieser Branche, also der Design- und der Architekturbranche treu geblieben bin, ist, weil die Arschlochdichte relativ gering ist im Vergleich zu anderen Branchen. Also sowohl so auf der Herstellerseite, auf der Agenturenseite, als auch bei den Kreativen, bei den Macherinnen.
Da frage ich doch mal, wo ist sie denn größer? In der Kunst?
Ja, ich habe auch schon im Kunstbetrieb gearbeitet und ich möchte jetzt hier niemandem Unrecht tun, aber das war eine deutlich anstrengendere Welt.
Aha. Ja, das
ist in der Mode hört man, sei es ähnlich.
Ja, okay. Okay, das ist eine Sackgasse. Nein, aber okay. Ich guck mal auf meinen Zettel. Hast du manchmal das Gefühl, dass die dadurch, dass, also es gibt ja ein Medienshift von hin zur langen Strecke, große Texte in Zeitungen hin zu Social Media, dass sich das Bild vom Design dadurch verändert hat, dass es eben beispielsweise durch Reels, durch TikTok, durch Instagram-Posts fast schon inflationär sichtbar wird? Also gibt es da einen, also oder für dich an der Stelle, ne, musst du anders kommunizieren, wenn du Sachen auf Instagram postest als oder wenn du für Instagram Medien arbeitest, als wenn du jetzt zum Beispiel für einen längeren Text machst? Also ändert das was in der Auswahl der Themen? Ich glaube, das ist so ein bisschen noch so eine Frage. Klar hatten wir das vorhin mit der Schraube, ne, die hat sich so nicht durchgesetzt. Aber gibt es das noch an einer anderen Stelle? Weil meine Befürchtung, die ich dahinter habe, ist, ne, dass der Loop geht schneller. Dadurch wird ständig viel intensiver nach Neuem gesucht. Viel mehr Sachen werden ausprobiert, die mal schnell rausgehauen werden können. Funktioniert nicht, gehe ich wieder zurück. Also erfordert das auch fast noch eine größere Kritikfähigkeit von dir, da die Nuancen zu finden?
Ja, schwierige Frage. Also ich würde da erstmal einen Schritt zurückgehen. Wie gesagt, ich mache das ja auch schon ein paar Jahre. Und als ich angefangen habe, war ja Design, Interior Design, Innenarchitektur überhaupt nicht cool. Es hat irgendwie nicht viele Leute interessiert.
Wann war das? Also dass man das mal so ein bisschen historisch einsortieren kann.
2008. So, dann kam irgendwann Instagram. Das habe ich zuerst auch nicht so verfolgt, aber irgendwann dann eben doch. Ich bin auch schon ein paar Jahre dabei. Und durch Instagram vor allen Dingen, weniger durch Facebook und schon gar nicht durch Twitter, heute X, hat sich ja so eine richtige Interior-Design- und Design-Blase letztlich gebildet. Also es gibt ja Influencer da draußen, die ganze Zeit ihre Wohnung, ihr Haus featuren.
Pinterest nicht vergessen.
Pinterest, ne? Genau. Wobei Pinterest ist ja immer eher ein Medium für die Fachleute. Also, oder, naja, stimmt nicht ganz. Also wenn du viele Leute, also ich habe es schon öfter von Architekten oder Innenarchitektinnen gehört, dass die Kunden dann auch aus dem privaten Bereich schon mit einem Pinterest-Board kommen. Ja. Also wenn du so ein Anliegen hast. Also ich glaube,
tatsächlich, das ist ein großes Moodboard. Ja,
ja, genau. Also ich glaube, du konsumierst Pinterest nicht so allgemein, wie du vielleicht Instagram konsumierst, sondern du willst dich vielleicht einrichten oder willst irgendwas anschaffen. Ja, genau. Also von daher, du hast recht, aber ich finde es eher randständig sozusagen. Aber es hat sich ja über dieses Medium Instagram ist dieses ganze Thema Möbeldesign, aber auch alles, was Leuchten, Einrichtung, Accessoires, Textilien, auch Farben, Tapeten, also alles, was so in dieser Welt passiert, ist ja ein totales hippes Thema geworden und ist und führt ja dann heute auch irgendwie dann zu Blüten wie, also es wird ja richtig nerdig, also dass irgendwie abseitige Designerinnen, Designer hervorgeholt werden und dann irgendwie diese Dinge irgendwie bei eBay gesucht werden oder so. Also ich finde schon, dass vor allen Dingen über Instagram seit, ich weiß es nicht, vielleicht 10 Jahren, das ja ein totales Trendthema geworden ist. Und das war vorher nicht so. Mhm. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in so einer gewachsenen Popularität von sowas wie Salone. Also als ich das erste Mal zum Salone gegangen bin, da war das wirklich eine Fachveranstaltung. Und das ist ja heute nicht mehr ganz so. Also heute ist es ja so eine Inspirationsveranstaltung, wo auch die Modekonzerne präsent sein wollen und wo Influencer hinfahren. Und die gucken gar nicht unter das Sofa, was da für eine Füllung drin ist. Oder die fragen nicht, wo der Stuhl hergestellt wurde oder wie viel das am Ende kostet. Da geht's nur um, ja, Trends, schöne Bilder.
Den Look.
Genau. Und das ist was, was die Branche verändert hat, meiner Meinung nach. Was zu mehr Schnelligkeit führt. Da würde ich dir zustimmen. Mhm. Das gibt ja auch durchaus Firmen, hauptsächlich aus der Einrichtungsbranche, aber auch jetzt, hier steht eine Teekanne vor uns, so Tableware, so.
Das IKEA.
Aber auch, ich weiß nicht, Taschen oder also so kleinere Objekte, die ja teilweise so Launch-Zyklen wie aus der Mode haben, die dann so eine Frühjahrskollektion, eine Herbstkollektion
bringen. Capsule
dazwischen. Genau, eine Capsule dazwischen, genau. Und das ist eine Entwicklung der vergangenen Jahre, würde ich sagen, stark getrieben durch Social Media und durch Social Media Marketing. Und da muss ich schon, also da versuche ich aufzupassen. Also klar, haben wir vorhin ja schon mal drüber geredet, wie relevant ist ein Trend und wie wichtig ist die Neuheit als Wert im Design so. Und das hat sich total verändert.
Ja, das ist interessant. Ja, genau, vielleicht ist ja auch dann deine Aufgabe, genau da prüfend hinzuschauen und eben, oder du als Fachperson, und die wollen wir mal, ich sag's mal kurz, aber ich habe einen Einwand, du als Fachperson genau die an der Differenzierung stehst zwischen, ist das jetzt irgendein hochgejazzter Hype oder ist da wirklich was Interessantes dran? Und da kommt dir du als Person, als Wissende oder länger schon dabei Seiende rein, um genau hier eine Position und eine Haltung zu beziehen, der man vertraut. Gleichzeitig aber will ich ja auch den jungen Leuten, die vielleicht die sich eben durch das Medium Instagram beginnen, mit Gestaltung zu beschäftigen, ja auch nichts absprechen. Die haben ja genauso einen realen Aspekt da dran, die finden, das ist ja eine große, fast schon Grassroots-Begeisterung quasi für den weirden Markt und diese ganze Hipness, aber dann doch da dahinter, ne? Also vielleicht ist es hier kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch, und ich glaube, wenn man beides im Feed hat, ist man gut aufgehoben.
Ja, und kann ich natürlich nicht für mich in Anspruch nehmen, objektiv zu sein, immer die nötige Distanz zu haben, immer den Überblick zu haben. Also ich bin natürlich auch in meiner Zeit und Teil von solchen Phänomenen und Entwicklungen. Also da würde ich mich überhaupt nicht rausnehmen. Also in Berlin gibt es auch mittlerweile das gab es auch nicht, als ich angefangen habe. Also ich lebe schon ziemlich lange in Berlin und habe sozusagen in diesem Bereich meine ganze berufliche Existenz mit Basis in Berlin verbracht. Mhm. Und am Anfang wird es mühsam.
Ja, auf jeden Fall. Ja, lass mal ein Designfestival machen. Oh ja, okay, das macht nach 2 Jahren wieder zu.
Genau. Ja. Und auch im Design ist ja auch produzierende Industrie wichtig. Mhm. Und da sind auch Agenturen wichtig. Und dieses ganze Ökosystem. Und das gab es in Berlin ja kaum. Und das hat sich natürlich verändert. Ich meine, die Industrie kommt nicht, aber es gibt schon auch Marken, die da jetzt ihren Sitz haben, die produzieren natürlich woanders und es gibt viele AkteurInnen und da bin ich natürlich Teil von so einer Szene. Und in dem Moment, wo man auch Teil von etwas ist, kann man ja auch nicht immer von draußen drauf schauen. Also,
ja, aber du bist wie so ein, bist aber auch eine Spokesperson für diese Szene. Und ich glaube, das ist ja schon auch mal total wichtig. Also, ja. Das ist ein, ne, oder Ambassador oder irgendwas. Also, das, ja, die, ich hadere ja so mit dieser Szene.
Warum?
Das ist eine gute Frage, kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, auch so einer starken Selbstzweifel, so der Dirigent hasst das Orchester. Also es ist so ein, ich fühle mich da so irgendwie involviert und unglaublich nah, aber weil wir auch von dieser Nische gesprochen haben, ne? Das ist ein, da wir gehören, wir sind eine Community, alle irgendwie in dieser Designbranche, selbst wenn es um innovative Ansätze geht, aber irgendwie ja dann doch auch, es ist ein Competition. Und ja, ich ist schwierig. Ich glaube, es ist auch aus dem, ne, ich bin hab von auch in, wahrscheinlich in derselben Zeit, 2008 bis so 2018 in Berlin gelebt und war eben genau diesen Blumen gesehen, wie Sachen so entstanden sind und viele von, und nicht viele, aber einige von denen auch im an der UdK als Studierende begleitet.
Ja.
Und es ist eben das, da eine gewisse Form von Schaumschlägerei dabei ist. Aber wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass es total richtig und wichtig ist und dass es dazugehört. Aber das ist so ein, dass mich, oder andersrum meine, ich habe eine Inkompetenz da drin, dass das Außenbild und das Innenbild sauber voneinander zu trennen. Und Menschen trifft man dann halt auf Veranstaltungen. Und was ist denn, wen treffe ich denn da? Treffe ich da gerade dieses Außenbild oder ist das ein Innenbild? Und das verwirrt mich, das überfordert mich und deswegen hadere ich damit, so gesehen. Ja. Ne? So, und gleichzeitig freue ich mich aber darüber, wie Leute sich entwickeln. Ne? Ich sehe, ich freue mich übers Maß über so Leute wie Hanne Willmann, ne? Die da plötzlich chatten die rum und machen ihre Sachen, gründen ein Studio, ne? Gründen eine Familie und das läuft. Und das ist aber aus so einer. Es ist doch nicht groß, aber es ist so ein Berlin-Ding.
Ja.
Finde ich total. Ja. Freue ich mich einfach drüber. Mhm. Und so, das, ich glaube, das habe ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite gucke ich so, wenn es so eine Bubble ist, weißt du? Also, das ist eine, genau, wahrscheinlich, weil du sagst, die Produzenten fehlen.
Mhm.
Das ist das ist selbstreferenziell. Mhm. Die stehen vor einem Schaufenster bei einer Eröffnung, aber sie sind nur sie. Und es fehlt der Produzent, das ist noch, wo ist denn die Marketingperson aus der Abteilung, wo ist denn der Werkstattleiter von der Firma, die sind halt nicht da.
Weil es ist nicht nur eine Bubble mittlerweile.
Aha.
Also was mich dann immer wieder für Berlin einnimmt, im Gegensatz zu anderen Orten, ist, dass es dann doch die kritische Größe hat, mit ja, im Grunde mehreren Zentren, mit mehreren Hochschulen auch, mit unterschiedlichen Profilen, wo Leute rauskommen, mit unterschiedlichen Orten auch in der Stadt, auch Institutionen, wobei wir da nicht unbedingt am stärksten Ende der...
Was meinst du mit Institutionen?
Ja, Museen oder Galerien oder so im vermittelnden Bereich, auch irgendwie InfluencerInnen oder auch Magazine. Also die Stadt ist so groß, dass es nicht eine Bubble gibt, würde ich sagen. Es gibt tatsächlich, ich bewege mich ja dann logischerweise an verschiedenen Orten in verschiedenen Bubbles, weil ich natürlich versuche, möglichst vielen Phänomenen gerecht zu werden, so nacheinander, über die Zeit und lerne verschiedene Leute kennen und merke dann ganz schnell, dass viele gar nicht miteinander vernetzt sind. Ist möglicherweise auch ein Problem in Berlin, aber die Größe führt schon dazu, dass es nicht nur selbstreferenziell ist, weil man nicht immer wieder nur denselben Leuten begegnet. Also es gibt so Bubbles, klar, aber es ist schon, du kannst dich begegnen an verschiedenen Orten und es passieren verschiedene Dinge. Also es ist jetzt nicht so immer nur in einem eigenen Saft schmoren, wie es an manchen anderen Orten ist, wo es irgendwann auch langweilig wird.
Ja, 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 wie gesagt, ne, da merkst du halt, ich bin da so hin und her gerissen. Ich freue mich vor allen Dingen über die Vielfalt.
Ja.
Ne? Also es ist ein...
Die ist definitiv da und die gab es früher nicht. Die hat sich absolut entwickelt.
Ja. Ja. Jasmin, ich gucke so ein bisschen auf unsere Uhr.
Ja.
Wir sind eigentlich gut durch. Hast du noch was? Wichtigen Punkt. deiner Meinung nach? Ich habe alle meine Fragen, die ich hier draufstehen habe, sind in unterschiedlichsten Stufen eigentlich beantwortet.
Das ist lustig, weil die Frage stelle ich umgekehrt immer meinen InterviewpartnerInnen. Die Förderung von jungem Design, du hast es ganz am Anfang in meinem CV erwähnt, ist mir ein Anliegen. Und ich habe schon gesagt, es ist einfach toll, und da bin ich auch nicht die Einzige, der es so geht, immer wieder mitzukriegen, was kommt aus den Hochschulen, was treibt die ganz jungen Menschen um. Und die dürfen natürlich auch Dinge wieder oder neu entdecken, die wir alle schon vor 10 Jahren abgehakt haben. Das ist natürlich das Vorrecht der Jungen. Und ja, ich kann an der Stelle nur sagen, geht da raus, macht euch sichtbar, erzählt über euch, weil das ist wichtig aus den vielen verschiedenen Gründen, über die wir gerade besprochen haben, und es wird ohne nicht gehen. Und wenn euch das schwerfällt, holt euch Hilfe bei Leuten wie mir, holt euch Hilfe im Freundes- und Bekanntenkreis. Es gibt immer jemanden, der gute Fotos machen kann, oder es gibt jemanden, heutzutage gibt es die KI, man muss gar nicht mehr alle Texte alleine selbst schreiben, man kann sich auch da Hilfe holen. Aber geht da raus, zeigt euch, erzählt eure Geschichten, weil das gehört einfach dazu.
Nehme ich als Schlusswort. Danke, Jasmin.
Danke dir für die Einladung.
Knopf gedrückt.
Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.